Ich bin sehr froh für das Lied, das wir eben gesungen haben, weil es da um die Schönheit Gottes geht. Heute haben wir einen Text, wo nicht so viel Schönheit drinne zu finden ist. Von daher ist es gut, wenn wir vom Wesen Gottes her vielleicht auch ein Stück weit in diesen Text hineinschauen. Ich weiß nicht, welches Lied ihr für das Ende euch ausgesucht habt. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, dieses Lied am Ende nochmal zu singen, dass wir dann nach diesem Text nochmal auf die Größe, auf die Majestät, auf die Schönheit Gottes schauen, um zu sehen, wie anders Gott eigentlich ist, als wir Menschen es sind. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr daran denkt, was in der letzten Woche in Nizza geschehen ist? Oder ein paar Wochen davor in Orlando? Oder in Bangladesch vor kurzem? Oder jetzt vorgestern in der Türkei? Irgendwie geht es mir manchmal schon so, man bekommt die Nachrichten mit, man liest es sich durch, Dankeschön. Man nimmt es zur Kenntnis, aber es häuft sich so langsam. In Paris haben wir mitbekommen, was da geschehen ist. In Afrika sind das Situationen, die immer und immer wieder geschehen, wo wir vieles gar nicht mitbekommen. Es ist eine Zeit, wo solche Dinge mehr und mehr zu einer Selbstverständlichkeit werden. Wenn wir den Bibeltext von heute anschauen, wir werden heute die Richterreihe beenden, dann geht es mir so, dass ich das Empfinden habe, dass der Text eigentlich ein abstoßender Text ist. Als ich ihn durchgelesen habe, dann habe ich mich selber schon fast schmutzig gefühlt, alleine durch das Lesen, weil das, was man liest, so unglaublich widerlich ist, grausam ist. Da fehlen einem wirklich die Worte. Letzte Woche haben wir gemeinsam über die Kapitel 17 und 18 nachgedacht, wo Micha da war, der seine Mutter bestohlen hatte, dem es in seinem Leben ums Geld ging, um Religiosität ging, der dann einen Priester angeheuert hat, der dann für Geld sein persönlicher Priester war. Es ging dann eben darum, dass der Stamm dann sich ein Land zu eigen gemacht hat, das es sich eigentlich gar nicht hätte zu eigen machen sollen, dass sie quasi den Weg der Bequemlichkeit gewählt haben, statt den Weg Gottes. Und wir haben auch über unser Leben nachgedacht, dass wir ja, dass eben auch in diesen Kapiteln rüberkamen, dass jeder das tat, was ihm selber recht dünkte, weil auch da dieser Vers eben vorkommt, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat letztendlich, was er wollte. Das Thema war, wenn Gott in deinem Leben keine Rolle mehr spielt, und ganz grob ging es darum, um Religion oder Glaube. Und da haben wir auch nachgedacht, was leben wir eigentlich? Leben wir Religion, wo man viel frommen Anschein hat, viel frommen Anschein nach außen gibt, weil das Vokabular, das wir da gefunden haben, war ja ein sehr gutes, ein sehr frommes. Was steckt wirklich dahinter? Was steckt in meinem Alltag hinter dem, was wahrgenommen wird von außen? Heute schauen wir uns die letzten drei Kapitel an. Wir haben ja gesagt, dass die letzten fünf Kapitel ein Anhang sind im Richterbuch. Von der Zeit her spielt das alles eigentlich vor dem ersten Kapitel, das ist kurz nach der Zeit von Josua und Mose. Und heute geht es vom Inhalt darum, um Gottlosigkeit, ein Leben, das gottlos ist oder eine Gesellschaft, die gottlos ist. Es ist heute ein sehr ernstes Thema, es wird auch wiederum eine ernste Predigt werden. Lass uns mal in den Text hineingehen und uns den ersten Vers lesen. Da heißt es folgendermaßen: Zu der Zeit war kein König in Israel und ein Levit wohnte als Fremdling weit hinten im Gebirge Ephraim und hatte sich eine Nebenfrau genommen aus Bethlehem. Also ähnlich wie in Kapitel 17 geht es hier um einen Leviten. Es ist nicht derselbe Levit wie in Kapitel 17, aber es ist auch absolut ein Halunke niedrigster Art, könnte man sagen. Und dieser Mann war verheiratet und hat sich noch eine Nebenfrau zusätzlich genommen. Oder hier ist jetzt von einer die Rede. Was ist eine Nebenfrau? Eine Nebenfrau ist rein rechtlich mit dem Mann verheiratet. Damals war es so, dass es durchaus die Vielehe gab. Es war nie von Gott gut geheißen, nie von Gott gewollt, aber so praktiziert, weil sich die Menschen eben immer mehr von Gott entfernt haben. Also eine Nebenfrau war legal mit dem Mann verheiratet, verbunden, aber hatte nicht denselben Status einer Ehefrau. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Kinder bekam, hatten diese Kinder kein Erbrecht und es waren meistens Frauen, die aufgrund des sexuellen Vergnügens des Mannes dann genommen wurden. Und dann heißt es in Vers 2, und als sie über ihn erzürnt war, lief sie von ihm fort zu ihres Vaters Hause nach Bethlehem in Juda und war dort 4 Monate lang. Also hier wird jetzt nicht explizit gesagt, was ganz konkret jetzt geschehen ist. Auf jeden Fall war die Situation für die Frau ja sowieso eine schlimme. Eine Nebenfrau zu sein ist schlimm, ist schwer, auch psychisch gesehen extrem schwer. Also eine schwere Situation und jetzt kommt ein heftiger Streit dazu. Es eskaliert, sodass sie von zu Hause wegläuft und 4 Monate lang bei ihrem Vater bleibt. Wie reagiert der Mann? Vers 3, da machte sich ihr Mann auf und zog ihr nach, um freundlich mit ihr zu reden und sie zu sich zurückzuholen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich und sie führte ihn in ihres Vaters Haus. Als ihn aber der Vater der jungen Frau sah, wurde er froh und ging ihm entgegen. Also Versöhnung ist immer gut. Ja, er zog zu ihr, um freundlich mit ihr zu reden. Man könnte hier übersetzen, um freundlich zu ihrem Herzen zu reden. Also eine positive Motivation. Das ist gut, das ist richtig. Da, wo Streit, Zank in der Ehe da ist, da muss bewusst in einer freundlichen Art zum Herzen geredet werden. Vers 4, und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn fest, dass er 3 Tage bei ihm blieb. Sie aßen und tranken und blieben dort über Nacht. Er ist jetzt bei dem Schwiegervater angekommen, kommt mit dem Schwiegervater ins Gespräch. Vielleicht haben sie über die Eheprobleme geredet, vielleicht haben sie nach Lösungen gesucht. Der Text sagt es nicht. Und jetzt möchte dieser Levit eigentlich aufbrechen, um mit der Nebenfrau weiterzuziehen. Aber der Vater, er nötigt ihn ständig, bleibt doch noch etwas länger. Und so, dass dieser Levit letztendlich auch drauf eingeht. Ja, Gastfreundschaft, das sehen wir gleich, hatte damals einen extrem hohen Stellenwert, der teilweise schon zu extrem war. Und so will er losziehen. Der Vater nötigt ihn, also auch ein starker Begriff. Er nötigt ihn, bleib auf jeden Fall. Und so bleibt er den ersten Tag, den zweiten Tag, am dritten Tag will er aufbrechen, der Vater nötigt ihn, bleib, er bleibt, am vierten Tag will er aufbrechen, der Vater nötigt ihn, er bleibt wieder und so am fünften Tag will er aufbrechen, der Vater sagt wieder, es ist Abend, es ist spät geworden, bleib, aber er entscheidet sich dagegen und zieht jetzt nach einigen Tagen los und sie kommen dann nach Jebus. Jebus ist die ursprüngliche Bezeichnung von Jerusalem. Da angekommen wollen sie da jetzt auch nicht bleiben, weil die Stadt Jebus noch den Heiden gehörte und sie wollten nicht in der Stadt der Heiden quasi Station machen. Und so gehen sie weiter, weil sie meinen, in einem anderen Ort besser aufgehoben zu sein. Und sie kommen dann nach Gibea. In Gibea nachts angekommen, sehen wir gleich im Text, ist es auch sehr, sehr gefährlich, da zu sein. Und sie stehen jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte der Stadt, ich sag mal am Kernplatz von Gibea und suchen sich eine Unterkunft. Und hier finden sie sie nicht sofort, sondern vielleicht ist die Stadt nicht sehr gastfreundlich. Auf jeden Fall ist aber in dieser Stadt ein Mann, der es sieht und der jetzt auf sie zukommt. In Vers 16 lesen wir dann Folgendes. Und siehe, da kam ein alter Mann von seiner Arbeit vom Felde am Abend. Der war auch vom Gebirge Ephraim und ein Fremdling in Gibea, aber die Leute des Ortes waren Benjaminiter. Und als er seine Augen aufhob, sah er den Wanderer auf dem Platze und sprach zu ihm, wo willst du hin und wo kommst du her? Er antwortete ihm, wir reisen nach Bethlehem in Juda, weit ins Gebirge Ephraim hinein, wo ich her bin. Ich bin nach Bethlehem in Juda gezogen und kehre jetzt nach Hause zurück, doch niemand will mich beherbergen. Wir haben Stroh und Futter für unsere Esel und Brot und Wein für mich, deinen Knecht und für deine Magd und den Knecht, der bei mir ist, sodass uns nichts fehlt. Der alte Mann sprach, Friede sei mit dir. Alles, was dir mangelt, findest du bei mir. Bleib nur nicht über Nacht auf dem Platze, also weil es wahrscheinlich sehr gefährlich war. Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Also dieser Mann, selber ein Fremdling, sieht jetzt diese anderen Fremdlinge, nimmt sich derer an, beherbergt sie. Und dann in Vers 22, und als ihr Herz nun guter Dinge war, das heißt, als sie gegessen haben, getrunken haben, als sie rundum gut versorgt war, siehe, da kamen die Leute der Stadt, ruchlose Männer. Also die Leute der Stadt, das klingt so, als ob die Männer irgendwie bekannt waren. Ruchlose Männer, was ist ein ruchloser Mann? Man könnte vielleicht sagen, Männer der Boshaftigkeit. Ja, oder wertlose Männer, also Männer, die keine Werte haben. Und was machen diese Männer? Sie kommen jetzt dahin und dann heißt es in 22b, und umstellten das Haus und pochten an die Tür und sprachen zu dem alten Mann, dem Hauswirt, gib den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, dass wir uns über ihn hermachen. Eine bitterböse Aktion, die hier geschieht von diesen Männern. Ja, das, was sie hier fordern, es ist nicht ein Kennenlernen, wir wollen mal sehen, wer ist dieser Fremdling, sondern es geht hier ganz konkret um eine homosexuelle Vergewaltigung. Ja, das erinnert ganz stark an Sodom und Gomorra, was da geschehen ist. Es gibt unglaublich viele Parallelen zu dem Text. Das heißt, von der Zeit ist alles genauso schlimm, genauso gottlos wie zur Zeit von Lot. Und das hätte nie geschehen dürfen. Hätte das Volk Israel das Gesetz, das denen ja vorlag, und das ist ja noch gar nicht so lange nach der Zeit, wo Mose gelebt hat, hochgehalten, in ihrem Leben praktiziert, wäre es sicher zu manchen Situationen nicht gekommen. Und auch da, gerade in den Büchern Mose, die sie ja schon hatten, ist ganz klar davon die Rede, dass Homosexualität Gott ein Greuel ist. Ja, und es hätte diesem Mob nicht geben dürfen, sondern darauf stand eigentlich, wenn es denn praktiziert würde, die Todesstrafe. Ja, also nicht darauf, wenn jetzt jemand diese Neigung gehabt hätte, sondern wenn es jemand auslebte. Ich werde gleich die Verse dazu lesen. Ja, es gibt ja heute die ganz große Diskussion, ist Homosexualität, ist es angeboren oder nicht? Gibt es das sogenannte schwule Gen? Oder gibt es das nicht? Und je nachdem, wen man fragt, wird man sicherlich unterschiedliche Antworten bekommen. Aber von der Wissenschaft her ist es, so viel ich gelesen habe, nicht nachgewiesen, dass es dieses Gen gibt. Aber selbst, wenn jemand diese Neigung hätte, ist es, ob es dieses Gen gibt oder nicht, nicht in Ordnung, das auszuleben. Ja, Gott liebt alle Menschen. Ich glaube, das ist wichtig, auch in diesem Zusammenhang zu sagen, Gott liebt tatsächlich genauso auch die Homosexuellen. Und wenn die Süddeutsche Zeitung recht hat, dann haben circa 2-10%, ich habe mich erschreckt, als ich diese Zahl gelesen habe, weil das eine enorme Spanne ist, der Deutschen homosexuelle Neigungen, aber lange nicht alle von diesen 2-10% leben diese auch aus. In Jakobus 1, Vers 13, da heißt es, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das heißt, wenn man jetzt zunächst einmal wahrnimmt, irgendetwas stimmt nicht, ich habe irgendeine Neigung, die nicht in Ordnung ist, dann ist das automatisch noch nicht eine Sünde, diese Anziehung erstmal wahrzunehmen. Ja, es ist ein ganz, ganz schmaler Grat, ich werde es gleich erklären. In 3. Mose heißt es, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Ja, das heißt, und es gibt es noch weitere Stellen im Alten Testament, wo ganz klar gesagt wird, dass ausgelebte Homosexualität Gott ein Greuel ist. Auch andere Dinge sind Gott ein Greuel. Da geht es dann auch um verschiedene Kleidung, um Stoffe, um Essen und so weiter. Das heißt, das ist eine Formulierung, die häufiger im Alten Testament vorkommt. Schauen wir dann ins Neue Testament, dann heißt es in Römer 1, Vers 27, desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Das heißt, diese Stelle, die sagt auch ganz klar aus, dass eine praktizierte Homosexualität ganz klar Sünde ist, wenn man in dieser Begierde lebt und quasi, wie es hier heißt, wenn Schande getrieben wird. Ja? Und von daher glaube ich, dass es wichtig ist, auch wenn wir über dieses Thema reden, über das Thema der Homosexualität, dass wir auch da unterscheiden müssen, ist es eine Sünde, die praktiziert wird, oder ist es eine falsche Neigung, die man zunächst erst einmal wahrnimmt, aber die man dann versucht, mit der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes zu bewältigen. Ja, Begierde ist ja ein sündiges Verlangen, und dieses sündige Verlangen, wie es in Galater 5 heißt, es kämpft gegen den Geist, ja, der Fleisch gegen das Geist, die sind gegeneinander so, dass ihr eben nicht das tut, was ihr wollt, sagt Paulus dann in Römer 7. Das heißt, eine Empfindung zunächst wahrzunehmen, muss noch nicht automatisch Sünde sein. Wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und mir sagen würde, du Gerd, ich habe letztens bemerkt, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt. Ja, dann ist es wichtig, wie geht man damit um? Die Attraktivität in meinem Leben, viel Geld haben zu wollen, ist noch nicht Sünde, aber es kann schnell zur Sünde werden. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin in der 30-Zone und ich spüre das Kribbeln im Fuß, jetzt mal so richtig durchzutreten, dann ist es noch nicht automatisch Sünde, sondern wie gehe ich mit diesem Reiz um? Im Bereich der Pornografie, wenn ich einen Reiz wahrnehme, wie gehe ich letztendlich damit um? Eine Versuchung erstmal wahrzunehmen, ist noch nicht Sünde, sondern wie eben gesagt, gehe ich damit um. Ja, es ist, wie gesagt, ein schmaler Grat. In Jakobus heißt es, wenn die Begierde empfangen wird, wenn ich quasi diese Empfindung nehme und quasi da weitergehe, weiterdenke, dann gebiert sie die Sünde. Luther sagte mal, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Und ich glaube, in diesem Bereich ist es ganz genauso. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, sitzen heute Morgen in unseren Reihen Menschen, die vielleicht genau diese Neigung in sich tragen. Vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren in sich tragen und gar nicht wissen, wie soll ich mit dieser Neigung eigentlich umgehen. Es ist ja ein Thema, es ist ja ein Tabuthema, über dieses Thema wird ja nicht geredet. Aber vielleicht auch Menschen, die ganz bewusst es nicht ausleben, weil sie wissen, es ist Sünde und ich darf dem nicht nachgeben. Ja, das heißt, wenn Menschen diese Neigung in sich tragen, ist es eben wichtig, sich nicht damit zufrieden zu geben, sondern diese Neigung mit der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes anzukämpfen, um eben es mit Gottes Hilfe auszureißen. Ja, und ich glaube, genau so sollte der Umgang auch von uns als Gemeinde mit diesem Thema und auch mit Homosexuellen sein. Ja, sind Menschen, die fürs Geld leben, bei denen es im Alltag nur ums Geld, Geld, Geld geht, sind sie bei uns in der Gemeinde willkommen? Ich denke, ja. Sind Menschen, die homosexuelle Neigungen haben oder in Homosexualität leben, sind sie bei uns in der Gemeinde willkommen? Oder zeigen wir dann gleich, schaut mal. Ich hoffe sehr, dass es bei uns der Fall ist, weil Jesus auch für sie sein Leben gegeben hat. Ja, weil Jesus sie liebt, sollen auch wir sie lieben. Ja, dass sie es ausleben, das sollen wir hassen. Sünde sollen wir beim Namen nennen. Das ist völlig klar. Aber den Menschen, den sollen wir lieben. Ja, den Vers, den Eduard vorgelesen hat, liebe Gott, von ganzem Herzen, liebe den Mitmenschen. Ja, praktizierte Homosexualität ist Sünde, völlig klar, aber auch das ist vergebbar. Ich weiß es nicht, wenn diese Zahl der Süddeutschen Zeitung stimmt, es könnte sein, dass vielleicht auch heute hier jemand ist, der merkt, dass er solche Neigungen hat, dann möchte ich euch ermutigen. Es ist wirklich wichtig, dass ihr jemanden habt, mit dem ihr darüber reden könnt. Dass ihr nicht versucht, das Problem alleine irgendwie zu bewältigen, sondern dass ihr Hilfe in Anspruch nehmt. Ja, sei es in der Gemeinde, sei es bei irgendwelchen Beratungsstellen. Ja, es ist wichtig, sich nicht mit diesem Zustand zufrieden zu geben, sondern aktiv zu überlegen, wie kann hier Hilfe geschehen? Wie kann ich das aus meinem Leben rausbekommen, dass es mir nicht, dass es nicht zur Sünde wird? Ja, der Grat zur Sünde, ich wiederhole es, ist sehr, sehr schmal. Und ich glaube, wir als Gemeinden, wir als Freikirchen müssen uns mehr und mehr auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, wir dürfen sie nicht pauschal verurteilen, ja quasi einmal mit der Keule rüberfahren, so ist es, sondern was ist denn der Auftrag der Gemeinde? Der Auftrag der Gemeinde ist es doch, Menschen, die eben nicht mit Gott unterwegs sind, Menschen Orientierung zu geben, von der Bibel her aufzuzeigen, was die Bibel ganz konkret dazu zeigt, aufzuzeigen, wie ist denn das Bild Gottes vom Menschen, wie wird die Sexualität in diesem ganzen großen Bereich eingeordnet? Ja, und es geht ganz konkret darum, dass wir als Christen, auch Menschen, die vielleicht diese Empfindungen haben, herausfordern, ihre Identität, so wie sie sie wahrnehmen, in Übereinstimmung zu bringen mit dem Evangelium, das frei macht. Ja, die Lesben- und Schwulenverbände sagen, dass die Ausrichtung, die sexuelle Ausrichtung eines Menschen unveränderlich ist. Das sagen sie, natürlich, weil sie davon überzeugt sind. Aber wie viele Berichte gibt es und habe ich selber auch wahrgenommen, schon gehört, dass Gott Menschen tatsächlich frei gemacht hat, dass Menschen ganz klar Heilung erfahren haben. Ja, und ich möchte uns da ein Stück weit sensibilisieren. Ja? Glauben wir nicht für uns als Gemeinde, dass dieses Thema kein Thema ist. Ja, ich glaube, wir müssen aufhören, einfach nur mit der Keule um uns zu schlagen. Einfach nur, wenn eine Paradesünde gesucht wird, dann gibt es immer noch die Homosexualität. Wir müssen aufhören, einfach nur zu verdammen, sondern wir müssen anfangen, uns anhand der Heiligen Schrift mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich war letztens erschreckt. Ich habe Tagesthemen oder irgendetwas geschaut. Dann haben sie ein Interview gehabt mit dem Parteivorsitzenden der Grünen und der hatte hier diese Regenbogenfähnchen da. Dann haben sie das Gebäude von der SPD gezeigt, die deutsche Fahne, die europäische Fahne und diese Genderfahne. Dann haben sie das Brandhaus gezeigt mit einer großen Fahne davor. Das heißt, wir werden in der Gesellschaft, also mit dieser Genderfahne, wir werden durchdrungen in der Gesellschaft von diesem Gedankengut und deshalb brauchen wir Antworten anhand der Schrift. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Hier in Richter ist es dermaßen ausgeartet, dass es jetzt zu einer homosexuellen Vergewaltigung kommen sollte. Und dann heißt es in Vers 23, aber der Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen, nicht, meine Brüder, tut doch nicht solch ein Unrecht. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, tut nicht solch eine Schandtat. Ja, das heißt, er versucht hier nochmal an die Vernunft irgendwie zu appellieren, ohne Erfolg. Und dann sagt er, siehe, ich habe eine Tochter, Vers 24, noch eine Jungfrau und diese hat eine Nebenfrau, die will ich euch herausbringen. Die könnt ihr schänden und mit ihnen tun, was euch gefällt, aber an diesem Mann tut nicht solch eine Schandtat. Ja, wie grausam. Wie kann ein Mann so etwas sagen? Ja, Frauen natürlich galten damals in der Gesellschaft nicht so viel, aber wie muss es in seinem Herzen ausgesehen haben, um überhaupt zu so einer Idee zu kommen, die er hier äußert? Ja, das ist doch keine Gastfreundschaft. Aber die Leute, Vers 25, wollten nicht auf ihn hören. Da fasste der Mann seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus. Die machten sich über sie her und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht bis an den Morgen. Und als die Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen. Ja, was haben wir vorher gelesen? Der Levit redete zum Herzen, wollte zum Herzen der Frau reden, freundlich reden. Und jetzt gibt er sie skrupellos den Männern preis. Ja, und sie erlebt eine schreckliche Nacht, Vers 26, da kam die Frau, als der Morgen anbrach und fiel hin vor der Tür des Hauses, in dem ihr Herr lag und lag da, bis es Licht wurde. Und als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses auftat und herausging, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag seine Nebenfrau vor der Tür des Hauses, die Hände auf der Schwelle. Er sprach zu ihr, steh auf, lass uns ziehen. Aber sie antwortete nicht. Da legte er sie auf den Esel und machte sich auf und zog an seinen Ort.
Als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und zerstückelte sie Glied für Glied in 12 Stück und sandte sie in das ganze Gebiet Israels. Wer das sah, der sprach, solches ist nicht geschehen noch gesehen, seitdem Israel aus Ägyptenland gezogen ist, bis auf diesen Tag. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht.
Da reichen eigentlich die Worte nicht aus, um das zu beschreiben, was hier beschrieben wird. Ich glaube, es würde uns nicht schlechter gehen, wenn es diese Kapitel nicht geben würde in der Bibel. Und dennoch hat sich Gott irgendetwas dabei gedacht, es uns zu überliefern. Ich habe zunächst überlegt, diese Verse komplett beiseite zu lassen, aber ganz am Ende heißt es, nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Und das ist genau der Grund, warum ich es jetzt vorgelesen habe und warum ich kurz drauf stehen bleiben werde. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum es überliefert ist, weil wir genau auch über diese Dinge, die gottloser nicht sein können, die grausamer nicht sein können, dass wir auch darüber zu reden haben. Ja, zu allen Zeiten gab es diese Ruchlosigkeit, diese Sündhaftigkeit. Das hat ja schon bei dem eigenen Sohn von Adam und Eva angefangen, dass er seinen Bruder ermordet hat. Die Menschen zur Zeit der Sintflut waren ruchlose, gottlose Leute von Sodom und Gomorra, die zu der Zeit, zur Zeit der Propheten und so weiter. Aber ist es heute denn großartig anders geworden? Es ist so viel Zeit vergangen, seitdem das geschehen ist. Aber leben wir heute in einer anderen Zeit? Ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, die ist genauso von Ruchlosigkeit, von Bösartigkeit gekennzeichnet. Aber vieles hat einfach ein attraktiveres Gewand bekommen. Ja? Aber die Bösartigkeit ist genauso ausgeprägt wie damals. Ich glaube, wenn wir diesen Text lesen, dann würden wir sofort auf den Gastgeber zeigen, zu Recht. Wir würden auf diesen Ehemann zeigen, zu Recht. Wie kann er so etwas tun? Und anstatt, ja, wie kann er allein auf diese Idee kommen, auch seiner Nebenfrau so etwas anzutun? Aber was geschieht heute in der Gesellschaft? Ist die Zeit, in der wir leben, nicht genauso von einer ganz, ganz großen Abartigkeit gekennzeichnet? Ich bin vom Typen nicht jemand, der ständig alles durch eine pessimistische Brille sieht, der ständig negativ denkt und alles ist böse, alles ist schlimm, alles ist schlecht. Ich bin aber auch nicht jemand, der alles beschönigt. Aber was geschieht denn ganz konkret, wenn zum Beispiel ein Kind abgetrieben wird? Ja, müssen dann nicht die unschuldigen Kinder dafür bezahlen, dass die Eltern nicht mit ihrem Leben klarkommen? Ja, in Richter gab es diesen ganz, ganz großen Aufschrei, ja, was da eigentlich geschehen ist, dass es eben zu furchtbar war. Aber wo bleibt heutzutage der Aufschrei? Natürlich, wenn Dinge uns so vor Augen gemalt werden wie in den letzten Wochen, dann ist der Aufschrei groß. Aber wo ist der Aufschrei in anderen Bereichen des Lebens? Im Gegenteil, ja, Selbstbestimmung wird groß geschrieben. Ja, mein Bauch gehört mir, es ist ja ein Embryo oder es ist ja nicht wirklich ein Kind. Schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Ich bestimme selbst über meinen Bauch. Ja, dieser Mann hier in Richter, der zerstückelte seine tote Frau in 12 Teile. Und was machen wir heute in der Gesellschaft? Ja, Kinder werden abgetrieben. Ich habe es gelesen, indem sie von der Gebärmutterwand abgeschabt werden. Ja, und dadurch wird ein Kind zerstückelt. Oder sie werden mit einem Sauger rausgeholt, wo der Sog 10-mal stärker ist als der eines gewöhnlichen Staubsaugers. Ja, das Kind wird förmlich zerrissen. Geschieht nicht heute genau dasselbe wie zu der Zeit damals? Ich glaube, dass wir in einer Zeit der Widersprüchlichkeit leben. Auf der einen Seite kann in einem Krankenhaus ein Kind mit 400 Gramm gerettet werden und im selben Augenblick kann vielleicht 2 Türen weiter ein Kind, ich weiß nicht, mit 600 Gramm getötet werden. Eine Mutter, die bei der Geburt ihres Kindes stirbt, wird zu Recht als Heldin gefeiert im gewissen Sinne. Eine Mutter, die vielleicht 2 Türen weiter ihr Kind abtreibt, wird im gewissen Sinne auch als Heldin gefeiert, als Emanzipierte, als selbstbewusste, selbstbestimmte Frau. Sie weiß, was sie will. Ja, nur vieles darf man ja heute nicht mehr so sagen. Jedes Jahr, habe ich gelesen, gibt es circa 45 Millionen Tote durch Abtreibung. Ja, auf der einen Seite wird uns gezeigt, wie schlimm der Terror auf der Welt ist. Auf der anderen Seite wird weggeguckt und werden die Dinge völlig anders bewertet. Ja, hier heißt es, überlegt,
denkt darüber nach. Und das wollen wir tun. Ich möchte aber auch in diesem Punkt jetzt nicht nur wiederum die Keule der Empörung damit um mich schlagen. Ja, vielleicht gibt es Frauen, vielleicht gibt es Ehepaare, die sich aus welchen Gründen auch immer, auch bei uns heute Morgen, die sich aus welchen Gründen auch immer für eine Abtreibung entschieden haben und sich für sich vielleicht versucht haben, diese Entscheidung irgendwie zu rechtfertigen. Ja, auch dieses Thema ist, glaube ich, in manchen Gemeinden ein absolutes Tabuthema. Und es kann sein, dass vielleicht auch heute jemand hier ist, der unter den Folgen leidet oder ein Ehepaar oder eine Frau, die darunter leidet. Ich habe einen Artikel gelesen vom 22.06. diesen Jahres. Da steht, dass besonders viele Christinnen noch viele, viele Jahre später diesen Schritt der Abtreibung bereuen. Und es ist nicht selten, dass eben diese Frauen dann denken, ob sie erst danach zum Glauben gekommen sind, wie auch immer, das sagt der Artikel nicht, dass sie denken, dass Gott ihnen diese Sünde nicht vergeben kann. Ja, in vielen Fällen der Abtreibung wollen nicht die Frauen es, sondern die Männer, dass die Abtreibung durchgeführt wird. Und laut Statistik sind ca. 90% die Männer sind da die treibende Kraft. Und im Artikel heißt es dann auch, dass ca. 80% der Ehen und Partnerschaften nach einer Abtreibung scheitern. Und auch in solchen Fällen, glaube ich, braucht es Befreiung durch das Kreuz, braucht es Befreiung durch das Evangelium. Ja, und auch da, wenn jemand unter uns sein sollte, ja, tragt euch nicht alleine mit diesen Dingen herum. Sucht das Gespräch, sucht euch Hilfe, sucht euch Seelsorger, sodass ihr auch da weiterkommt, dass ihr auch da Vergebung in Anspruch nehmen könnt. In Richter heißt es, nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Der Text, der redet nicht von Abtreibung, aber er will, dass wir nachdenken, dass wir aus der Geschichte lernen. Und wie gesagt, wir erleben Grausamkeiten, Ruchlosigkeiten, an die wir uns so langsam gewöhnen, mehr und mehr vielleicht sogar abfinden, ist ebenso, kann man nichts gegen machen. Aber das darf und das sollte unter uns Christen nicht der Fall sein. Und dann geht es eben in Kapitel 20 darum, dass die Israeliten jetzt mitbekommen haben, was eigentlich geschehen ist. Es hat seine Runde gemacht und jetzt kommt der große Aufschrei. Und dann heißt es in 20 Vers 3, und die Israeliten sprachen, sagt, wie ist die Schandtat zugegangen? Da antwortete der Levit, der Mann der Frau, die getötet worden war, und sprach, ich kam nach Gibea. Und dann erzählt er die ganze Situation, wie es geschehen ist. Und dann in Vers 8, da erhob sich alles Volk wie ein Mann und sprach, es soll niemand in sein Zelt gehen und in sein Haus heimkehren, sondern das wollen wir jetzt mit Gibea tun. Auf, lass uns gegen die Stadt hinaufziehen nach dem Los. Ja, das heißt, der Aufschrei ist da, sie formieren sich und wollen jetzt gegen die eigenen Brüder sozusagen kämpfen oder auffordern, dass sie rausgeben. Und dann heißt es in Vers 12, und die Stämme Israels sandten Männer zu allen Geschlechtern Benjamins und ließen ihnen sagen, was ist das für eine Untat, die bei euch geschehen ist? So gebt nun heraus die Männer, die ruchlosen Leute von Gibea, dass wir sie töten und das Böse aus Israel austilgen. Aber die Männer wollten nicht hören auf die Stimme ihrer Brüder, der Israeliten, sondern sie versammelten sich aus den Städten nach Gibea, um in den Kampf gegen die Israeliten auszuziehen. Ja, wiederum, welch ein Irrsinn, den wir hier eigentlich finden. Jetzt kämpfen wegen der Ruchlosigkeit einiger Leute ganze Stämme gegeneinander. Auf der einen Seite die Benjaminiter, 26.000 Mann, auf der anderen Seite die Israeliten, 400.000 Mann. Von einer strategischen Lage sind die Benjaminiter jetzt in einer besseren Lage, sodass es zu einem ersten Aufeinandertreffen kommt und 22.000 von den Israeliten umkommen. Israel weint vor dem Herrn und es kommt jetzt zu einem weiteren Kampf, wo wiederum 18.000 Menschen sterben. Und dann heißt es in Vers 26, da zogen alle Israeliten, das ganze Kriegsvolk, hinauf und kamen nach Bethel und hielten Klage und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an diesem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Also jetzt bringen sie das Anliegen vor Gott, fragen um seinen Rat. Und dann, und der Herr sprach, zieht hinauf, morgen will ich sie in eure Hände geben. Sie ziehen jetzt ein drittes Mal in den Kampf, wenden eine List an, tun so quasi, als ob sie verlieren, locken so die Benjaminiter aus der Stadt raus, aber legen einen Hinterhalt, sodass sie quasi in die Stadt einmarschieren können und die Benjaminiter besiegen können. Und als Ergebnis lesen wir dann in Vers 48, und die Männer Israels kehrten um zu den Benjaminitern und schlugen in der Stadt mit der Schärfe des Schwertes Leute und Vieh und alles, was man fand, und alle Städte, die man fand, verbrannte man mit Feuer. Grausam, grausamer geht's nicht. Ich habe in der ersten Predigt über Richter einiges über den Bann gesagt, über Krieg und Frieden, sodass ich das jetzt hier nicht nochmal tun werde. Aber auf jeden Fall bleiben hier jetzt etwa 600 Mann übrig. Ja, und es ist schlimm, was mit der Frau passiert ist. Die Gottlosigkeit der Männer ist schlimm, aber es ist auch schlimm, wie Israel hier mit Israel eigentlich umgeht, dass es hier zu diesen Auswüchsen überhaupt kommt. Also eine traurige Aneinanderreihung von verschiedenen Sünden, und damit ist noch nicht genug. Jetzt, wo sie anfangen aufzuwachen, jetzt ist der Kampf geschehen, es bleiben 600 Mann übrig, sie wachen langsam auf, sehen, was eigentlich geschehen ist. Und dann sehen wir, ich weiß nicht, die Frucht der Sünde, was auch immer, in Kapitel 21, die Männer Israels aber hatten in Mizpa geschworen und gesagt, niemand soll seine Töchter den Benjaminitern zur Frau geben. Und das Volk kam zu Bethel und saß bis zum Abend vor Gott, und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr und sprachen, O Herr, Gott Israels, warum ist das geschehen heute in Israel, dass heute Israel um einen Stamm weniger geworden ist? Ja, wie ehrlich klingt das? Sie haben sie gerade ausgerottet und jetzt liegen sie Gott quasi in den Ohren. Warum ist das geschehen, dass es überhaupt zu dem Kampf gekommen ist? Am anderen Morgen, Vers 4, machte sich das Volk früh auf und baute dort einen Altar und opferte Dankopfer und Brandopfer. Und die Israeliten sprachen, wer von allen Stämmen Israel ist nicht mit der Gemeinde heraufgekommen zum Herrn? Denn es war ein großer Schwur getan worden, dass wer nicht hinaufkäme zum Herrn nach Mizpa, der sollte des Todes sterben. Und es tat den Israeliten leid um ihres Bruders Benjamin, und sie sprachen, heute ist ein Stamm von Israel abgeschlagen. Wie können wir ihnen helfen, dass die übrig gebliebenen Benjaminitern zu Frauen kommen? Denn wir haben geschworen bei dem Herrn, dass wir ihnen von unseren Töchtern keine zu Frau geben. Also sie wachen auf, bekommen mit, was eigentlich geschehen ist, ein Stamm fast ausgerottet. Und sie stehen jetzt, weil es nur noch Männer sind, in der Gefahr, ganz auszusterben. Und das kann ja irgendwie auch nicht sein. Und sie haben eben auch ein Eid geschworen, wir werden den Benjaminitern keine Töchter quasi zur Frau geben. Und einen Nicht-Israeliten durften sie ja laut dem Gesetz nicht nehmen. Und jetzt bleibt es so brutal. Jetzt heißt es in Vers 8, und sie sprachen, ist einer von den Stämmen Israels nicht heraufgekommen zum Herrn nach Mizpa? Und siehe, da war ins Lager der Gemeinde niemand gekommen von Jabesh in Gilead. Ja, der Hintergrund, sie haben einen weiteren Eid geschworen, dass alle von den Stämmen, die nicht nach Mizpa kommen, sterben müssen. War es ein Eid, den Gott eingefordert hatte? Wollte Gott dieses Blut vergießen? Ich lese in dem Abschnitt nichts davon. Das heißt, auch diese Bürger müssen aufgrund eines Irrsinns sterben. Und dann in Vers 10, da sandte die Gemeinde 12.000 streitbare Männer dorthin und gebot ihnen, geht hin und schlagt mit der Schärfe des Schwerts die Bürger von Jabesh in Gilead mit Weib und Kind. Doch so sollt ihr tun an allem, was männlich ist, und an allen Frauen, die einem Mann angehört haben, sollt ihr den Bann vollstrecken. Ja, sie setzen diesen Bann tatsächlich um, ganze Familien sterben hier, aber die Benjaminiter, ja, sind immer noch ohne Frauen, eben noch bereut. Wie konnte es überhaupt noch dazu kommen, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist? Und was machen sie jetzt im nächsten Atemzug? Etwas, das ganz genauso grausam und brutal ist. Und dann in Vers 12, und sie fanden bei den Bürgern von Jabesh in Gilead 400 Mädchen, die Jungfrauen waren und keinen Mann angehört hatten. Die brachten sie ins Lager nach Silo, das liegt im Lande Kanaan. Da sandte die ganze Gemeinde hin und verhandelte mit den Benjaminitern, die auf dem Felsen Rimmon waren, und sagten ihnen Frieden zu. So kamen die Benjaminiter zurück zu jener Zeit, und sie gaben ihnen die Mädchen, die sie am Leben gelassen hatten, und von den Frauen aus Jabesh in Gilead. Aber diese waren noch nicht genug für sie. Also Mord, Entführung, Zwangsheirat und vieles mehr. Von diesen 600 Männern haben jetzt 400 eine Frau, 200 haben keine Frau. Irrsinn, zuerst rotten sie sie aus, dann überlegen sie, wie können wir ihnen irgendwie Frauen geben. Und dann der letzte Abschnitt, den ich heute lese. Was sollen sie jetzt also tun? Weil 200 haben ja noch keine. Frau und sie sprachen, siehe, jedes Jahr findet ein Fest des Herrn statt zu Silo, das nördlich von Bethel liegt, östlich von der Straße, die hinaufführt von Bethel nach Sichem und südlich von Lebona. Und sie geboten den Benjaminitern und sprachen, geht hin und legt euch auf die Lauer in den Weinbergen. Wenn ihr dann seht, dass die Töchter Silos zum Reigentanz herausgehen, so brecht hervor aus den Weinbergen und raubt euch jeder eine Frau von den Töchtern Silos und geht heim ins Land Benjamin. Wenn aber ihre Väter oder ihre Brüder nicht für jeden eine Frau gewonnen, wenn aber ihre Väter oder ihre Brüder kommen, um mit uns zu rechten, wollen wir zu ihnen sagen, gönnt sie uns, denn wir haben nicht für jeden eine Frau gewonnen im Kampf. Auch habt nicht ihr sie ihnen gegeben, sonst wäret ihr jetzt schuldig. Die Benjaminiter taten und nahmen sich Frauen nach ihrer Zahl von den Mädchen, die im Reigen tanzten und die sie geraubt hatten, und zogen heim in ihr Erbteil, bauten die Städte wieder auf und wohnten darin. Auch die Israeliten gingen zu der Zeit von dort auseinander, jeder zu seinem Stamm, jeder zu seinem Geschlecht, und zogen von dort weg, jeder zu seinem Erbteil. Entführung kommt jetzt hier noch dazu, Menschenraub. Dostojewski schrieb einmal, ich werde jetzt gar nicht hier groß auf den ganzen Text jetzt nochmal eingehen, Dostojewski schrieb mal sinngemäß, wenn Gott nicht existiert, dann ist alles erlaubt. Und Sie würden sicherlich sagen, dass Gott existiert. Irgendwie haben sie ihn ja hier und da so ein bisschen mit einbezogen. Aber sie lebten so, als ob Gott nicht existiert. Ihnen scheint irgendwie alles erlaubt zu sein. Ja? Einige Jahre zuvor hat Josua das ganze Volk zusammengenommen. Er hat ihnen die Geschichte nochmal aufgezeigt, wie Gott sie geführt hat. Er hat gesagt, wem wollt ihr denn jetzt dienen? Und hat für sich die Entscheidung getroffen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ganze Volk sagte, ja, wir wollen Gott auf jeden Fall dienen. Das Lippenbekenntnis war da, aber sie lebten sofort danach, als ob Gott nicht existiert. Und somit war ihnen eben alles erlaubt. Und jetzt kommt eben ganz am Ende, wie ich das letzte Mal ganz am Ende des Buches nochmal deutlich rüber, dass eben dieses Prinzip von Ursache und Wirkung, ja, und da sind wir, glaube ich, gefordert. Ich habe zu einem Film wurde mal sinngemäß folgende Werbung gemacht. Wenn Ihnen Gewalt, Tollheit, Vergewaltigung, Diebstahl und Blutvergießen Vergnügen bereitet, dann ist dieser Film das Richtige für Sie. So wird ein Film beworben. Hat man sich vielleicht schon dran gewöhnt an solche Werbung? Ich hoffe nicht. Aber je unmoralischer etwas ist, je brutaler, je verdorbener etwas ist, desto größer ist heutzutage die Aussicht auf Erfolg. Ja, irgendwie symptomatisch für die Zeit damals, aber auch für die Zeit heute. Und es kann sein, dass wir vielleicht auch irgendwie in Dingen gefangen sind, vielleicht in einer Negativspirale gefangen sind, wo wir vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben, wo wir uns vielleicht versündigt haben gegen Gott. Und jetzt ist die Sünde da. Ja, was hat das Volk Israel gemacht? Bei ihnen klingt es fast so, ja, wir haben diesen Fehler gemacht und die Benjaminiter fast ausgerottet. Was haben wir denn jetzt für eine Wahl? Jetzt müssen wir ja weitere Sünden begehen. Jetzt müssen wir ja irgendwie morden und Totschlag und Entführung, um unseren Fehler wieder gut zu machen. Aber auch auf unser Leben bezogen, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden, kann es sein, dass man vielleicht manchmal auch dieses Denken hat, jetzt kommt es auf eine Sünde mehr oder weniger auch nicht mehr an. Ja, ich schaffe es oder ich schaffe es sowieso nicht, das umzusetzen, mich davon zu distanzieren. Und wenn man erstmal in diesem Strudel drinne ist, dann kann es eben ganz schnell dazu kommen, dass man sagt, eins oder zwei mehr spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Und das genau das war das Problem der Israeliten. Ja, die Benjaminiter haben sich versündigt, die Israeliten haben sich versündigt, aber wirklich, anstatt jetzt auf uns übertragen, auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, wir haben uns versündigt, wir sind Wege gegangen, die nicht in Ordnung waren, haben sie selber die Lösung gesucht und auf ihre Art und Weise versucht umzusetzen. Ja, und lasst uns da auch aus diesen schrecklichen Begebenheiten lernen. Wir leben in einer Zeit, wo vieles von dem, was wir hier gelesen haben, irgendwie auch in der Gesellschaft vorhanden ist. Und wo wir ganz klar Farbe zu bekennen haben. Ja, das Buch Richter endet mit der Formulierung, ich weiß nicht, vielleicht hat der Schreiber es kopfschüttelnd geschrieben. Der letzte Vers, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Somit hat auch das Buch angefangen, wenn wir uns zurückerinnern. Ja, ganz in der ersten Predigt habe ich das Lied von Falco zitiert. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Und so endet das Buch letztendlich auch. Aber was können wir aus dem Buch mitnehmen? Ich glaube, wir können mitnehmen, dass Gott ein absolut gnädiger Gott ist. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich so oft gedacht, Mensch, Herr, wie kannst du so gnädig sein? Wie kannst du so geduldig sein? Wäre es nicht richtig, mal das Kapitel zu beenden, um ein neues Kapitel zu beginnen? Ja, sie scheinen nichts gelernt zu haben. Sie haben immer wieder dieselben Fehler getan und immer wieder dieselben Fehler wiederholt. Aber Gott ist anders. Gott ist gnädig. Gott ist geduldig. Und Gott hat in seiner Langmut immer wieder ihnen seinen Arm ausgestreckt. Und sie haben ihn zwischendurch auch ergriffen. Und Gott hat ihnen Ruhe geschenkt. Gott hat ihnen Segen geschenkt. Also wir können wirklich lernen, Gott ist ein geduldiger und ein gnädiger Gott. Aber ich glaube, wir können auch mitnehmen aus dem Buch, Gott sieht alles, aber Gott sieht auch den Einzelnen. Gott möchte auch Einzelne gebrauchen. Menschen, die vielleicht nach außen hin nicht die optimale Wahl wären, wie ein Jephtha, wie ein Gideon, die viele persönliche Probleme hatten, viele familiäre Probleme hatten. Aber Gott hat diese Menschen gesehen, er hat weitergeblickt und Gott hat sie berufen. Gott hat ihnen Aufträge gegeben, hat sie befähigt. Und hat sie auch gesegnet für den Auftrag, für die er sie eben ausgewählt hat. Und ich glaube, wir können als Letztes auch mitnehmen aus dem Richterbuch, wir können lernen, wohin es führt, wenn jeder tut, was ihn recht dünkt. Wenn jeder nur an sich selber denkt, ja, und das Wesentliche aus dem Blick verliert. Lass uns das eine Warnung sein, eine Mahnung sein, dass wir das Wesentliche im Blick behalten, dass Christus in unserem Leben das absolut Wesentlichste ist. Ja, und ich hoffe, dass uns das Buch ein Stück weit auch einen Spiegel vorgehalten hat, für uns als Gesellschaft, aber auch für uns, für unser persönliches Leben, wo wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden haben, uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle hinterfragt haben und hoffentlich positive Lehren auch daraus gezogen haben. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Ja, wo gibt es in deinem Leben vielleicht Bereiche, wo du tust, was dir recht dünkt? Lasst uns da anders sein. Amen.